Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Am kommenden Dienstag stellt die Rentenkommission der Bundesregierung offiziell ihre Reformvorschläge vor. Das Paket soll die Rente zukunftsfest machen und unter anderem auch die jüngeren Generationen entlasten. Einige Einzelheiten sind bereits durchgesickert und werden schon kontrovers diskutiert. Dazu gehört etwa, den Renteneinstieg an die Lebenserwartung zu koppeln. Dadurch würden in Zukunft die meisten erst später in Rente gehen können.
Etwas anbieten für die Jugend. Beim Tag der offenen Tür im Sozialministerium ist das selbstverständlich. Auch bei der Rente soll es das werden mit den Reformvorschlägen der Rentenkommission.
Wir bauen jetzt was für die junge Generation, dass sie ein höheres Rentenniveau hat. Und wir müssen jetzt gucken, dass die Frühverrentungen sozusagen reduziert werden. Aber es soll Vertrauensschutz gelten und Übergangsfristen. Weil ich will sagen, es wird nicht spurlos irgendwie an allen vorbeigehen. Weil wir am Ende wollen wir, dass diese Rente auch in den nächsten Jahren gerade für die jungen Leute sicher ist.
Rente mit 63 weg oder ein wenig später in Rente, das sind Beispiele für die Vorschläge. Die meisten hier sehen das Kommissionsergebnis erstmal positiv.
Was ich nicht empfehlen würde, ist, dass man jetzt wieder einzelne Punkte nur da rausnimmt und das Gesamtpaket dadurch verloren geht.
Und auch wenn es noch weit weg ist, stellt man sich natürlich die Frage, wie ist man versorgt im Alter, wie soll das weitergehen?
Eine Rentenkürzung findet dagegen die Linke und kritisiert in der ARD-Sendung Bericht vom Parteitag.
Ja, man merkt, dass in dieser Rentenkommission nur Menschen sitzen, die überhaupt nicht wissen, was Altersarmut bedeutet.
Im Bericht aus Berlin zeigt sich Johannes Winkel, der Chef der bei Rentenfragen oft kritischen Jungen Union, bei vielen Punkten des Pakets optimistisch.
Besser spät als nie, würde ich sagen. Und die Einführung einer kapitalgedeckten Rente, gerade nach schwedischem Vorbild, die unglaublich erfolgreich damit sind, das finde ich genau der richtige Schritt.
Die Kommission will empfehlen, das vorgeschlagene Paket nur in Gänze zu verabschieden. Doch es gibt viel Kritik an den durchgesickerten Vorschlägen, beispielsweise von Sozialverbänden. Nun hängt viel davon ab, ob die schwarz-rote Koalition angesichts dieser Kritik die Reihen geschlossen halten kann.
In der Schweiz haben am Nachmittag die Verhandlungen für ein Ende des Irankriegs begonnen. Aus den USA angereist ist unter anderem US-Vizepräsident Vance. Für Iran verhandeln Außenminister Araghchi und Parlamentspräsident Ghalibaf. Vermittelt wird durch Vertreter aus Pakistan und Katar. Die anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon scheinen die Gespräche aber zu erschweren.
Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen haben im schweizerischen Luzern die Unterredungen begonnen. In einem auf einem Hochplateau gelegenen Luxushotel trafen die Konfliktparteien mit den Unterhändlern aus Pakistan und Katar zusammen. Die US-Seite gibt sich optimistisch. Iran und die Golfstaaten waren miteinander im Krieg oder hatten zumindest sehr unfreundliche Beziehungen zueinander. Der Iran war Motor der regionalen Instabilität. Jetzt sehen wir eine Zukunft, in der alle Beteiligten Frieden und Wohlstand für alle befördern können. Auch der iranische Außenminister Araghchi erschien zur ersten Gesprächsrunde. Obwohl die Vermittler Katar und Pakistan sich optimistisch gaben, dass es zu einer umfassenden und dauerhaften Einigung der strittigen Fragen kommen könne, scheint die iranische Führung weiterhin gewillt zu sein, ihre eigenen Maximalpositionen durchzusetzen. In einer Rede in Teheran verwies Irans Präsident Pezeshkian darauf, dass sein Land das Recht auf Urananreicherung nicht aufgeben werde und andere Mächte das akzeptieren müssten. Knackpunkt bleibt auch der Libanon. Schon einmal hatte ein israelischer Angriff auf das Land zu einer erneuten Schließung der Straße von Hormus geführt. Die Verhandlungen in der Schweiz müssen gleich mehrere schwere Konflikte lösen.
Stefanie Dott vom Verhandlungsort in der Schweiz. Laufen die Verhandlungen denn noch? Wie ist der aktuelle Stand?
Ja, seit dem Nachmittag laufen die direkten Gespräche, die gerade noch andauern, und die finden unter höchster Anspannung statt. Also es hat schon am Nachmittag damit begonnen, dass kurz vor Beginn der direkten Gespräche die iranische Delegation sich verweigert hat, mit zu einem Fototermin und einem möglichen Handschlag zu erscheinen, darauf lieber verzichtet hat. Es geht weiter damit, dass US-Präsident Trump von der Seitenlinie hier reinschießt und beispielsweise sich gerade in einem amerikanischen Sender geäußert hat und gesagt hat, wenn ihr, also der Iran, die Straße von Hormuz schließt, dann werdet ihr kein Land mehr haben. Das kommt hier gar nicht gut an, verärgert die iranische Delegation, die sowieso eigentlich nur angereist ist, um zu prüfen, ob sie denn mit weiteren Verhandlungen überhaupt weitermachen will. Die zeigen in erster Linie, dass sie das Steuer in der Hand halten und die Karten haben.
Danke, Stefanie Dott. Wie geht es im Libanon weiter? Diese Frage stellen sich nicht nur die Verhandler in der Schweiz. Die Menschen im Süden des Libanon berichteten am Morgen von einer Pause bei den israelischen Angriffen. Israels Verteidigungsminister Katz erklärte unterdessen, die Armee werde in den besetzten Gebieten bleiben. Dort hatte es noch bis gestern immer wieder Kämpfe mit der Hisbollah-Miliz gegeben, trotz der vor kurzem ausgehandelten Waffenruhe. Unser Korrespondent Julio Segador konnte Israels Armee vor einigen Tagen unter strengen Auflagen dort begleiten.
Kurz vor Mitternacht an der israelisch-libanesischen Grenze. Lagebesprechung des israelischen Militärs. Es geht fast im Dunkeln in den Südlibanon. Schwer gesichert fährt die Militärkolonne über die Grenze. Wir sind für 3 Stunden embedded, eingebunden in eine Kampfeinheit der israelischen Armee. Sie bestimmt, was wir sehen dürfen. Unser Drehmaterial müssen wir der Armee zeigen. Das Ziel ist Mashtal-Sun, rund 8 Kilometer nördlich der Grenze. Die Ortschaft ist komplett zerstört. Die Soldaten führen uns zu einem unscheinbaren Zugang unter den Trümmern. Es ist der Eingang zu einem massiven Tunnelsystem, vollgestopft mit Sprengstoff und Drohnen der von Iran unterstützten Hisbollah. Von hier aus sollen Angriffe auf Israel erfolgt sein. Diese Drohnen werden gegen israelische Zivilisten und israelische Soldaten eingesetzt. Und sie können Tel Aviv erreichen, ebenso Jerusalem. Wir sprechen von einer Reichweite von 200 Kilometern. Das israelische Militär will mit der Tour demonstrieren, wie tief sich die Hisbollah im Süden des Libanon festgesetzt hat und wie groß die Bedrohung für Israel ist. Waffenlager und Tunnel wie diese sind der Grund, weshalb das Militär zuletzt immer wieder im Libanon angriff.
Der Blick in den Tunnel der Hisbollah ist nur ein Ausschnitt dieses Krieges. Es ist der Blick auf die militärische Infrastruktur der Hisbollah. Doch eine politische Lösung in diesem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah bleibt in weiter Ferne, trotz der Vereinbarung zwischen dem Iran und den USA.
Nach 3 Stunden geht es für uns raus aus dem Tunnel. Israels Armee dagegen will den Süden des Libanon militärisch weiter besetzt halten.
Wir sind ready, das sagte Verteidigungsminister Pistorius vor wenigen Tagen in Brüssel, als er seine NATO-Kolleginnen und Kollegen traf. Und er meinte damit den Einsatz deutscher Minensucher in der Straße von Hormuz. Doch ein solcher Einsatz erfordert eine klare Rechtsgrundlage. Ob es die noch vor der Sommerpause des Bundestages geben wird, ist im Moment unklar.
Bereits Anfang Mai ist ein Minenjagdboot samt Versorger von Kiel aus aufgebrochen. Ziel: die Region um die Straße von Hormuz. Doch jetzt gibt es Sicherheitsbedenken, so Verteidigungsminister Pistorius im Bericht aus Berlin.
Voraussetzung immer gewesen, permissive environment, also eine Umgebung, die einen solchen Minenräumsatz überhaupt erlaubt. Und solange wir nicht sicher sind, dass wir die haben, wird es keinen Mandatsbeschluss geben.
Diesen Beschluss wollte vor wenigen Tagen die Bundesregierung noch in den beiden verbleibenden Sitzungswochen vor der Sommerpause durch den Bundestag bringen. Doch den Abgeordneten aus den eigenen Reihen geht das zu schnell.
Wir haben vorverlegt in den Raum, um schnell handlungsfähig zu sein. Aber die Voraussetzungen für ein internationales Mandat und eine deutsche Beteiligung sind aus meiner Sicht noch nicht erfüllt.
Ich kann bis zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht absehen, ob sich eine stabile Situation und eine verlässliche Waffenruhe tatsächlich einstellt, um überhaupt über ein Mandat und über einen Einsatz der Bundeswehr entscheiden zu können.
Auch fehle eine völkerrechtliche Ermächtigung, etwa in Form einer UN-Resolution.
Die zeichnet sich aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht ab. Und es gibt auch keine ältere Resolution, die eine solche Ermächtigung enthält.
Bereits Mitte der Woche sagte Verteidigungsminister Pistorius, man sei ready, obwohl die fragile Lage in der Region da schon absehbar war. Auch deutete sich nicht an, dass der Iran seine Zustimmung für eine Minenräumaktion geben würde. Alles schlechte Voraussetzungen für eine deutsche Mission.
Die ukrainische Armee hat Ziele auf der von Russland kontrollierten Halbinsel Krim angegriffen. Ukraines Präsident Selenskyj zufolge sollten vorrangig Militärlogistik und Erdölindustrie getroffen werden. Demnach wurden dabei vor allem Drohnen eingesetzt. Nach russischen Angaben starben 5 Menschen, 28 wurden verletzt. Die ukrainische Armee hatte zuletzt verstärkt Raffinerien und Treibstofflager ins Visier genommen.
Seit heute früh Stillstand an den Tankstellen auf der von Russland annektierten Krim. Der Verkauf von Treibstoff an Privatpersonen und Unternehmen wurde eingestellt. Die ukrainischen Drohnenangriffe und deren Folgen machen den Menschen zu schaffen. Ich will meinen Seelenfrieden und einen vollen Tank, in Frieden arbeiten und in Frieden leben. Im Alltag der Russen wird der Krieg immer sichtbarer. Am Stadtrand von St. Petersburg, ein Monument für die Soldaten aus der sogenannten Spezialoperation. Nicht weit davon entfernt eine Nachbarschaftsinitiative in einer Schule. Sie treffen sich mehrmals die Woche, um russische Soldaten an der Front zu unterstützen. Sie knüpfen Tarnnetze. Ich habe einen jungen Mann getroffen, der seine Beine verloren hat. Er hat nur überlebt, weil er sich in ein Netz gewickelt hatte. Sowas inspiriert uns. Es hilft uns bei dem, was wir tun. Tatjana trifft der russische Krieg aber auch ganz persönlich. Sie stammt aus der Ukraine. Der Kontakt zu ihrer Familie dort ist seit Kriegsbeginn abgebrochen. Jetzt leidet sie aber vor allem darunter, dass ihr Sohn vermisst wird. Er war als Soldat für Russland im Einsatz. Er hat die Entscheidung selbst getroffen. Ich und mein Mann haben nichts davon gewusst. Er ist an die Front gegangen. Und bei dem ersten Sturm ist er verschollen. Wir wissen immer noch nicht, was mit ihm ist. An der Schulwand hängen Bilder von Soldaten aus der Nachbarschaft, die im Krieg bereits gefallen sind. Wie viele russische Kämpfer insgesamt schon gestorben sind, darüber macht die russische Regierung bis heute keine offiziellen Angaben.
Die Nachricht sorgte für Begeisterung in der Klassikwelt. In der französischen Nationalbibliothek in Paris sind vor kurzem bislang unbekannte Noten von Wolfgang Amadeus Mozart aufgetaucht. Heute wurde die Komposition für Flöte und Tafel erstmals wieder zum Klingen gebracht.
Für Mozart-Freunde mag es vertraut klingen, dennoch sind diese Noten eine Sensation. Fast 250 Jahre nachdem sie geschrieben wurden, findet der französische Konservator François Piaguat sie in der Pariser Nationalbibliothek in einem kleinen Notenheft. Bald merkt er, dieses Fundstück ist ein Volltreffer. Einige für Mozart charakteristische Elemente, wie die Form des Notenschlüssels, haben mich dazu gebracht zu fragen, könnte das nicht von ihm stammen? Es stammt von ihm. Mozart hatte die kleinen Übungen für eine Schülerin aus dem Pariser Adel verfasst. Ein Musikerduo des französischen Radio-Philharmonie-Orchesters studierte die Stücke für Harfe und Flöte nun ein. Heute Abend werden sie vor geladenen Gästen in Paris uraufgeführt. Morgen will das französische Radio die neu entdeckten Mozart-Werke präsentieren.
Und damit zum Sport. Zwei Tore von Joker Dennis Undaff bei der Fußball-WM gegen die Elfenbeinküste. Das bedeutet für die deutsche Nationalmannschaft die Qualifikation für die K.O.-Runde. Dabei hatte das Team von Julian Nagelsmann noch bis zur 68. Minute in Rückstand gelegen. Doch am Ende stand es 2:1 für Deutschland.
Der Bundestrainer hat Zeit für Späße. Beim Spielersatztraining der Reservisten und Joker in Winston-Salem. Mit dabei ist auch Dennis Undaff. Gestern Matchwinner gegen die Elfenbeinküste. Ein emotionaler Erfolg.
Ich glaube, Dennis muss man heute einfach hervorheben. Wieder, wie er reingekommen ist, überragend.
Undaff nach einer Stunde beim Stand von 0:1 gemeinsam mit Amiri und Leveling eingewechselt. 8 Minuten später trifft er nach Vorarbeit von Amiri zum Ausgleich. In der Nachspielzeit erzielt der Stuttgarter nach Traumpass von Metscher den umjubelten Siegtreffer. Sein 3. Tor bei dieser WM, dazu 2 Vorlagen, Undaff aktuell Topscorer.
Ich frage mich manchmal auch, warum das alles gerade klappt. Mit den Mannschaftskollegen, die machen mir es natürlich auch einfach. Alles überragende Spieler, Topspieler auf höchstem Niveau. Und ich versuche einfach den Flow mitzunehmen, das zu genießen.
Das Team von Bundestrainer Nagelsmann tut sich lange schwer. Die Ivorer agieren intensiv, gehen nach 30 Minuten sogar in Führung. Die deutsche Mannschaft beweist aber Widerstandsfähigkeit, dreht das Spiel dank starker Joker.
Das ist dann auch ein Moment für die Mannschaft, den sie genießen sollen und wo jeder merkt, dass er ein ganz wichtiger Teil davon ist.
Deutschland schon jetzt sicher Gruppensieger. Sorgen gibt es allerdings um Nico Schlotterbeck, der sich verletzt und zur Pause raus muss. Eine genaue Diagnose wird heute erwartet.
Alba Berlin ist neuer deutscher Basketballmeister. Das Team aus der Hauptstadt hat das entscheidende Spiel beim FC Bayern gewonnen. Die Münchner gaben in der Schlussphase einen großen Vorsprung aus der Hand. Alba holte in der zweiten Halbzeit auf und feiert nach dem Endstand von 81-84 damit den 12. Meistertitel. Pünktlich zum Sommeranfang hält eine Hitzewelle weite Teile Deutschlands im Griff. Vielerorts entlud sich die schwülheiße Luft in Gewittern mit Sturmböen und Starkregen, so wie hier in Berlin. Bis zu 40 Liter Wasser pro Quadratmeter fielen in kurzer Zeit. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 22. Juni.
Unter Hochdruckeinfluss setzt sich die Hitzewelle auch in der neuen Woche fort. Heute Nacht ist es teils wolkig, teils klar und die regional heftigen Schauer und Gewitter des Abends lassen meist nach. Morgen gibt's in einem Streifen vom südlichen Niedersachsen bis zum Erzgebirge zunächst noch Wolken, sonst viel Sonnenschein. Später entwickeln sich wieder einzelne, zum Teil heftige Schauer und Gewitter. Im Westen und Südwesten heute Nacht wieder tropisch warm, im hohen Norden dagegen nur knapp über 10 Grad. An der See morgen etwas über 20, im Südwesten wieder deutlich über 30 Grad. Auch Dienstag oft sonnig und sehr heiß, vor allem in der Mitte und im Südosten teilweise heftige Schauer und Gewitter. Die werden in den folgenden Tagen seltener, dazu bleibt es meist sonnig und im Südwesten nähern wir uns der 40-Grad-Marke.
In den Tagesthemen heute um 23.15 Uhr mit Susanne Stichler geht es um die diplomatischen Gespräche in der Schweiz zur Beilegung des Iran-Krieges. Und wir schauen nach London, wo über einen Rücktritt des britischen Premiers Starmer spekuliert wird. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.